Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Fragen an den Autor. Heute der Träger des Friedenspreises 1969 des Deutschen Buchhandels, Professor Dr. Alexander Mitscherlich, zu seinem Buch Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Gesprächspartner ist Heinrich Kalbfuß.
Meine Damen und Herren, muss man Alexander Mitscherlich eigentlich vorstellen? Ich glaube ja. Durch die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist sein Name auf den Vehikeln von Presse, Rundfunk und Fernsehen zwar bis in die entlegensten Teile unseres Landes getragen worden und mit der Kenntnis vom Namen auch Ahnungen und Mutmaßungen über schwer durchschaubare Titel, für einen großen Teil des Publikums jedenfalls schwer durchschaubare Titel, einige seiner Bücher, etwa die Unfähigkeit zu trauern und vor allem über das Buch Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Der scharfsinnige Karl Korn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fand heraus, der Mann heißt Alexander, weil sein Großvater Alexander von Humboldt zum Taufpaten hatte. Und Karl Korn fährt fort, alle Vorfahren vom Urgroßvater an waren Repräsentanten einer großbürgerlichen Tradition, in der naturwissenschaftliche Interessen, industriell-technische Intelligenz mit der nachgoethischen Bildungstradition noch so zusammentrafen, dass der Gesamthorizont von Welt und Gesellschaft erfahren wird und sich in Sprache auszudrücken vermag. Und noch immer Karl Korn: Es ist die Luft, so schreibt er, die auch in den Häusern eines Justus von Liebig oder Werner von Siemens geweht hat. Sie erlauben, Herr Professor, Professor Mitscherlich, einige biografische Notizen. Mitscherlich studierte zunächst Philosophie und Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft und hatte vor, mit einer Arbeit über die Lutherdarstellung im 19. Jahrhundert zu promovieren. Der Ausbruch dessen, was manche immer noch das Dritte Reich nennen, machte dieses Studium unmöglich, es führte zum Abbruch. Es kam zur ersten Haussuchung bei Mitscherlich zu seiner Verhaftung. Er wurde kurze Zeit Buchhändler in Berlin-Dahlem und diese seine Buchhandlung wurde 1935 durch die SA geschlossen und Mitscherlich zum Verkauf genötigt. Später emigrierte er in die Schweiz, nach Zürich, studierte dort Medizin, wurde bei einer Besuchsreise nach Deutschland verhaftet, saß längere Monate im Gefängnis in Nürnberg und studierte dann bei Viktor von Weizsäcker 1939 in Heidelberg. Später als Neurologe an der Universität in Heidelberg tätig und schließlich dort auch habilitierte er sich mit der Schrift vom Ursprung der Sucht. Er wurde Facharzt für innere Krankheiten. 1949 gründete er die Abteilung für psychosomatische Medizin an der Universität Heidelberg und übernahm schließlich 1960 die Direktion des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt. Er ist jetzt außerdem ordentlicher Professor für Psychologie, insbesondere für Psychoanalyse und Sozialpsychologie. Nun, die Karriere Alexander Mitscherlichs und die Ehrungen, so meine ich, stehen in eklatantem Missverhältnis zum Ansehen seiner Disziplin in Deutschland. Ich meine, zum Ansehen der Psychoanalyse, und darüber wird noch zu sprechen sein. Sie, meine Damen und Herren, sind wie immer eingeladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen. Sie können uns anrufen unter der Nummer 0681, das ist die Vorwahl von Saarbrücken, und die Durchwahl zu unserem Studio 602222. Noch einmal die Vorwahl von Saarbrücken 0681 und die direkte Durchwahl zu unserem Studio 602222. Herr Professor Mitscherlich, auch Ihr Buch Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft bietet Ideen zur Sozialpsychologie. Es ist also ein Stück Gesellschaftskritik, so darf man vielleicht sagen. Und der Rohstoff dazu, so schreiben Sie im methodischen Nachwort, sei aus 30.000 Stunden psychoanalytischer Erfahrung geschöpft, also aus zwei Personenbeziehungen. Der Patient auf der wohl durchweg, vielleicht auch heute noch schwarzen Couch liegend, der Analytiker neben ihm sitzend, fragend, Hebammendienste leistend. Wieso eigentlich konnte die Erfahrung mit Kranken, die unter neurotischen Symptomen leiden, Material bieten für eine tiefgehende Gesellschaftskritik?
Herr Kalbfuß, ich meine, wir müssen uns da abgewöhnen, sobald wir von psychischen Leiden sprechen, dass es so eine strenge Grenzziehung zwischen normal in Anführungszeichen und krank in Anführungszeichen gibt. Wir alle sind mehr oder weniger auf einem großen Spektrum gelagert und der eine oder andere mag stärkere Schwierigkeiten haben Und diese wechselseitige Hilfe, die wir uns leisten können, etwa mit Hilfe der psychoanalytischen Methode, ist also nicht eine Hilfe über einen großen Teich hinweg von der Normalität zur Krankheit hin, sondern ist ein Gespräch unter Menschen, die leiden. Und jeder von uns weiß, was das ist. Ich meine, dass ich berechtigt bin, von diesen Erfahrungen, von denen Sie, die Sie zitiert haben, auf die Gesellschaft zu schließen, weil natürlich in den Selbstdarstellungen der Kranken unendlich viele Personen vorkommen, mit denen sie es zu tun haben. Und die kann man ja nicht, von denen kann man nicht annehmen, dass sie alle also schwer gestört und schwer krank sind, sondern vielmehr, es spiegelt sich im Leben der Kranken die mehr oder weniger weite Umwelt, in der sie leben. Und das ist also sozusagen mein Erfahrungsfeld, ein indirektes. Es ist wie bei einem Unterseeboot, man guckt mit einem Periskop in die Außenwelt.
Professor Wittschulich, nun sprach ich schon davon, Sie sind der unmittelbar Betroffene, sprach davon, die psychoanalytische Methode hätte in Deutschland, in der Bundesrepublik, noch längst nicht das Ansehen, das ihr zukommt. Ich glaube, es ist eines Ihrer Verdienste, das Verdienst auch des Sigmund-Freud-Instituts, und vielleicht hat auch die Verleihung des Friedenspreises das Ansehen etwas befördert, nun der Psychoanalyse langsam zu dem Platz im Konzert der Wissenschaften zu verhelfen, der ihr doch zweifellos zukommt.
Ja, also die Partei zu befragen ist natürlich immer schlecht, natürlich, weil sie von der immer nur das Gute hören werden. Aber ich meine doch, dass die Psychoanalyse nicht richtig in das Bewusstsein sowohl der Öffentlichkeit, der noch eher im Übrigen in der letzten Zeit, als auch in das Bewusstsein der angrenzenden Wissenschaften eingedrungen ist. Das ist ein sehr, sehr interessantes Problem. Übrigens mache ich Sie darauf aufmerksam, dass nach der großen, ich möchte sagen, nach der großen Welle der Beschäftigung mit der Psychoanalyse in den Vereinigten Staaten auch dort eine sehr heftige Gegenbewegung in Gang ist, die also die Psychoanalyse in ihren therapeutischen Fähigkeiten bezweifelt, die aber vor allem sich einer Sache entledigt, nämlich der unbewussten Motivationen. Mhm. Nicht bei des Ringens um das Verständnis unserer unbewussten Motive.
Und dennoch hatten wir zunächst, wie Sie schon andeuteten, in den Vereinigten Staaten eigentlich die Gegenbewegung dazu, zu der Missachtung oder der wenigen Beachtung, die man der Psychoanalyse in der Bundesrepublik schenkte. Dort wurde es ja zu einer fast modischen Disziplin. Man leistet sich seinen Psychiater, wenn man ihn sich leisten kann. Die sind meistens sehr teuer. Und man geht eben mit jeder Kleinigkeit eigentlich schon fast zum Psychotherapeuten. Das gilt beinahe als Statussymbol.
Nein, aber darf ich sagen, das ist ein bisschen verzeichnet. Ja? Das ist ein bisschen verzeichnet. Ich möchte versuchen, es zurechtzurücken. Ich glaube, es gibt eine ganz dünne Schicht von reichen Leuten, die sich der Analyse bedienen. Mhm. Die haben im Übrigen viel davon gehabt, wie ich glaube. Sie wissen ja, dass Reichtum nicht gerade humanisiert.
Nein,
und die sind also, glaube ich, soweit ich es ein bisschen Einblicke habe, denen hat man geholfen, ein bisschen humaner zu werden, währenddem unsere reichen Leute ja lieber in teure Sanatorien reisen und dort mit irgendwelchem Hokuspokus sich begnügen, um nämlich ihren eigenen Problemen auszuweichen. Das ist eine Generalisierung quasi gegen die amerikanische Übergeneralisierung, dass das also eine Mode ist. Aber was wichtig ist, wenn ich das noch hinzufügen darf, was wirklich wichtig ist, ist, dass in Amerika die Psychoanalyse eigentlich in einem ganz breit in der Psychiatrie und überhaupt in der Medizin rezipiert ist. Die kann gar nicht mehr verloren werden, in diesem Sinn, wie sie bei uns noch verloren gehen kann.
Jetzt aber zur interessanten Frage, Herr Professor Mitchell. Mit welchem Ziel betreibt das eigentlich der Psychoanalytiker? Und es gibt, glaube ich, da zwei verschiedene Zielrichtungen. Der Patient, der den Psychoanalytiker aufsucht, den Psychotherapeuten aufsucht, befindet sich in irgendeinem Konflikt mit seiner Umwelt, mit sich selbst zunächst, aber vielleicht auch mit seiner Umwelt. Nun sollte es das Ziel sein, in Amerika sehr häufig, glaube ich, als Ziel anvisiert, die Anpassung des Patienten an seine Gesellschaft, die ihn umgibt, ihn zum wieder angepassten Menschen zu machen. Und es könnte denkbar sein, eine andere Zielrichtung anzustreben, ihn zu einer Distanz zur Gesellschaft zu bringen, die ihn umgibt, zu einer kritischen Distanz, die als positiven Effekt hätte, dass er zu sich selber findet, als Eigenpersönlichkeit sich kritisch mit seiner ihn umgebenden Gesellschaft auseinandersetzt.
Das ist vollkommen meine Meinung. Sie, darf ich auch das noch etwas versuchen, aus meiner Sicht zu ergänzen?
Bitte?
Der Begriff Anpassung ist nämlich so furchtbar vieldeutig. Also wenn man sagt, dass ein Mensch sich seiner Gesellschaft anpassen soll, so ist das zweifellos ja immer auch eine berechtigte Forderung. Er kann doch nicht in völliger Rücksichtslosigkeit über die Bedürfnisse seiner anderen Mitmenschen sich hinwegsetzen. Er muss ja lernen, das einzukalkulieren.
Ja.
Und nun fängt das Problem an. Wo ist dieser Zusammenstoß der Interessen, wo fängt der an? Zu einer Anpassung aus Angst, ja, aus konformistischer Bedürfnissen zu werden? Und wo ist es ein wechselseitiger Vorgang, in dem nämlich nicht nur einer die Interessen zum Beispiel seiner Mitmenschen zur Kenntnis nimmt und sich denen anpasst, sondern wo auch die Mitmenschen gezwungen werden, sich meinen Interessen anzupassen? Und dies ist doch der Kulturvorgang,
ja.
der Vorgang der eigentlich menschlichen Kommunikationen. Und da gibt es unendlich viele Missverständnisse und vor allem Missbrauch.
Zurück zur gesellschaftskritischen Bedeutung, die auch der Psychoanalyse zukommt. Da war in einer Schrift zu Ihrem 60. Geburtstag herausgegeben, Herr Professor Mitscherlich, die Rede vom politischen Mandat der Psychoanalyse. Und Sie selbst haben einmal gesagt, jeder Versuch, den Missständen unter unserer Gesellschaft auf den Grund zu kommen, ist zum Scheitern verurteilt, wenn er nicht bis zu den seelischen Prozessen vordringt, in denen unsere Einstellungen sich bilden. Ich glaube, das deckt sich mit dem, was wir eben versucht haben, so zu umschreiben.
Ich glaube, ja. Das ist wirklich, meine ich, der Beitrag, den die Analyse leisten kann. Schauen Sie, es wird immer wieder behauptet, Phänomene wie Krieg oder Frieden hätten überhaupt nichts mit dem Individuum zu tun. Das Individuum wird da ergriffen gleichsam von gesellschaftlichen Prozessen. Das ist natürlich ein vollständiger Unsinn, weil man einen Krieg nur führen kann, wenn man genügend Menschen in eine Stimmung gebracht hat, die sie bereit macht, Befehlen zu gehorchen. Wenn sie aber in dieser Stimmung sich nicht befinden, dann ist es sehr schwierig für diejenigen, die gerne Krieg führen möchten, einen solchen Krieg zu führen. Und Gott sei Dank ist das zum Beispiel im Augenblick in Deutschland der Fall.
Krieg ist eine, ich glaube, da kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück, doch eine ins Große übersetzte Aggression. Eine Übertragung von aggressiven Tendenzen, die eigentlich jeder Mensch in sich trägt, die er auch haben muss, um sich im Leben zu behaupten. Nur hier pervertiert und ins Große übersetzt.
Und noch mehr. Ins Große übersetzt, aber bei dieser Übersetzung ins Große passiert natürlich wirklich etwas, dass die Verhältnisse sich in der Tat ändern. Ich kann mich doch mit, sagen wir, meinem Vorgesetzten oder einer Gruppe von Vorgesetzten, kann ich mich auseinandersetzen und kann möglicherweise Einspruch erheben oder mich irgendwie bemerkbar machen. Aber wenn ich bereits in eine solche große Apparatur, sagen wir, wie die Konsumgesellschaft geraten bin oder auch eben wirklich, etwa denken wir an den Dritten Reich, in dessen Kriegsmaschinerie geraten bin, dann finde ich objektive Gegebenheiten vor, die meine Freiheit etwa des Protestes natürlich entscheidend einschränken und das sozusagen Protest etwa zum Selbstmord machen können. Also hier die objektiven Daten der Gesellschaft auf der einen Seite, die sich verändern, und auf der anderen Seite die Möglichkeiten des Individuums denen gegenüber, wie Sie vorhin sagten, in Distanz zu gehen, in kritische Distanz zu gehen.
Nun versuchen wir noch den Zusammenhang etwas klarer zu machen, für mich selbst und für unsere Zuhörer, die alle keine Fachleute sind, zum größten Teil jedenfalls keine Fachleute sind. Sie haben einen Patienten vor sich, Herr Professor Mitscherlich, der unter einer, vielleicht kann man das so in Anführungszeichen sagen, unter einer krankhaften Aggressivität leidet. Der Prozess, der dann einzusetzen hat im langen Gang der psychoanalytischen Behandlung, den sollten Sie selbst lieber schildern. Die Frage ist, kann man da Parallelen ziehen zu dem, was zu geschehen hätte, um Aggressionstendenzen etwa in Völkern und Nationen zu dämpfen?
Ja.
Indem man sich also diese aggressiven Tendenzen durchsichtig macht, bewusst macht und damit vielleicht etwas mildert.
Ja, wissen Sie, da kommen wir auf ein ganz wichtiges Thema. Wenn ein aggressiver Patient zu mir kommt, so kommt er doch wahrscheinlich nur deshalb zu mir, weil er wegen seiner Aggressionen mit seiner Umwelt ernsthafte Konflikte
hat. Weil er darunter leidet.
Und weil er dadurch überhaupt auf das aufmerksam wird.
Aufmerksam wird.
Nicht wahr? Und darunter leidet. Er kommt also unter Leidensdruck. Der Leidensdruck zwingt ihn, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, was, wie wir alle wissen, eine äußerst unangenehme Beschäftigung ist. Keineswegs also so eine selig machende Nabelbeschau. Mhm. Es ist aber doch, sind bestimmte Gruppen, vor allem Machtgruppen, sind durchaus in der Lage, ihre aggressiven Bedürfnisse zu befriedigen oder ihnen uns ihren Bedürfnissen dienstbar zu machen, ohne dass sie dabei selbst sich befragen müssen über ihre eigenen inneren Motive. Mhm. Ich darf sagen, dass also zum Beispiel Parteien, politische Parteien, wenn Sie die nehmen, in ihrer gegenwärtigen Verfassung, und das ist wohl auch der große Anstoß des Missbehagens gegen sie häufig, zum Beispiel nicht sich befragen müssen auf ihre persönlichen Motive. Man braucht nicht den Herrn Mayer, der Politiker Mayer braucht sich nicht gefallen zu lassen, sich so angehalten zu werden, sich über seine Motive so zu befragen, wie etwa irgendein kranker, ein aggressiv kranker Mensch genötigt ist, weil der in Konflikten mit seiner Umwelt kommt.
Ja.
Wenn er in einer bestimmten Gruppe konformer Leute lebt, dann wird man im ganz im Gegenteil seine Aggression als Motor benutzen und wird also nicht fragen, wohin dieser Motor fährt. Ich weiß nicht, ob das sehr klar herausgekommen ist, was ich meine.
Ich glaube doch, ja.
Ich meine eben nur, dass es Zonen gibt. Der leidende Mensch ist gezwungen, weil er in Notlage kommt, es sich selber zu befragen. Es gibt aber Zonen der Macht, wo die Machthaber durch uns alle nicht gezwungen werden können, diesen Selbstkonfrontationsprozess zu durchlaufen.
Sozialpsychologie, Entschuldigung bitte, Sozialpsychologie kann aber nun leisten, diese Prozesse, die Sie eben geschildert haben, durchsichtiger zu machen und bewusster zu machen, also für den Staatsbürger eben Fragen aufzuwerfen, die es vielleicht manchen Politikern nicht so einfach machen, seine aggressiven Tendenzen oder was immer sonst man darunter verstehen mag, auszuleben.
Ja. Ja, ganz richtig. Und ich glaube, dass diese aggressiven Tendenzen natürlich nicht das Einzige sind, was es zu erkennen gilt. Noch einmal, die Sozialpsychologie ist der eine Fuß, der andere Fuß ist aber die Individualpsychologie. Und das, was die Psychoanalyse möglicherweise zu diesem Gesamtgebiet der Sozialpsychologie beitragen kann, ist, dass sie diese Verbindung herstellt zwischen den Motiven, die uns als Individuen bewegen, und den Geschehnissen, die ganze Bevölkerungsgruppen, ganze Nationen ergreifen.
Meine Damen und Herren, dies ist Ihre Sendung, gewidmet Ihren Fragen an den Autor, in diesem Fall Professor Alexander Mitscherlich, der im Augenblick in einem Studio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt sitzt. Noch einmal unsere Telefonnummer, Saarbrücken 0681 und die Durchwahl zu unserem Studio 60 22 22. Die ersten Anrufe bitte.
Und zwar möchte ich die Ansicht Dr. Mitscherlichs begrüßen, dass man nicht zwischen Normalen und Neurotikern unterscheiden kann, sondern dass also eben mehr oder weniger Schwierigkeiten bestehen. Es ist oft der Fall, dass man in der Jugend von Fehler erfährt durch die Umwelt, das wirkt sich nachher ins Seelische aus und nachher wieder gibt es Krankheiten. Und wenn die Ärzte von dieser Sicht aus heilen würden und nicht nur mit chemischen Präparaten kämen, dann wäre uns schon sehr geholfen.
Ja, das ist natürlich.
Ja, die Frage zielt natürlich gleich auf einen ganz wichtigen Tatbestand, nämlich auf den Tatbestand, dass die Ärzte nur dann heilen können mit anderen Mitteln als denen, die sie gelernt haben auf der Schule, auf ihrer hohen Schule, wenn die hohe Schule selbst ein Bewusstsein davon hat, dass hier Motive im Spiel sind. Mhm. Nicht wahr, wenn jemand sich eben nicht denken kann, sagen wir bei einem Magengeschwür oder bei einem Asthmaanfall oder auch meinetwegen bei einem Steinanfall, einem Nierenkolik, sich nichts denken kann als mechanische Bedingungen, die den hervorgebracht haben und keine echten seelischen Zusammenhänge, in denen er eine wichtige Rolle spielt, dann wird er auch nicht danach fragen können. Und das war ja gerade unser anfängliches Thema, dass wir davon gesprochen haben, dass es so schwierig ist, das Bewusstsein einer Bevölkerung, einer ganzen Nation so zu verändern, dass wirklich ein neues Verständnis in der Selbstbegegnung auftaucht, dass man eben eine Krankheit nicht nur als etwas Fremdes durch Erreger verursacht betrachtet, sondern sich unter Umständen auch die Frage stellt, ob nicht persönliche Konflikte eine Rolle spielen.
Ich glaube, Herr Professor Mitscherlich, die Hörerfrage ist doch insofern interessant, dass sie ein Licht wirft auf die Situation der deutschen Ärzte, die Ausbildung und die geringe Zahl der Fachärzte. Sie sprachen, glaube ich, selbst einmal davon an irgendeiner Stelle. Es gibt in Deutschland etwa 90.000 Ärzte, so sagten Sie einmal. Ja. Und darunter etwa 400 mit psychotherapeutischer Fachausbildung.
Ist das ja,
etwa
ungefähr, richtig? Ich würde sagen, wenn man sehr großzügig rechnet, dann hat man etwa 0,5% der in Deutschland tätigen Ärzte sind berechtigt zu sagen, dass sie etwas von psychosomatischen, also leibseelischen Zusammenhängen im Sinne der unbewussten Motivationen verstehen.
Haben Sie einen Vergleich darüber, wie das etwa in den Vereinigten Staaten sein mag?
Ich kann nur noch einmal sagen, der Vergleich mit den Vereinigten Staaten ist so einfach nicht zu ziehen, weil ein Medizinstudent in den Vereinigten Staaten unendlich mehr von Psychoanalyse, der gewöhnliche Medizinstudent, von Psychoanalyse erfährt im normalen Ausbildungsgang als bei uns ein Facharzt für Psychiatrie.
Es wäre natürlich bei uns auch durchaus denkbar, dass man also die psychotherapeutischen Erkenntnisse auch im Rahmen eines normalen Medizinstudiums vermittelt.
Ja, das ist also, glaube ich, im Wege. Das ist nun nicht mehr aufzuhalten und ich glaube, das wird in der neuen Approbationsordnung werden also da ganz neue Forderungen auftauchen.
Den nächsten Anruf bitte.
Ich hätte eine Frage an Professor Mitscherlich. Professor Mitscherlich sagt anlässlich der Verleihung des Friedenspreises, dass in der Schule mehr Vorurteile als Urteile anerzogen werden. Der Auftrag laut nicht Denke, Beobachte, wiege ab, sondern handle so, wie alle handeln. Könnt ihr das bitte etwas näher erläutern und ausführen?
Das ist das Problem der hergestellten Dummheit, wie Sie es nennen.
Ja. Ich meine, dass die schlimmsten Vorurteile natürlich diejenigen sind, die von mehr oder weniger allen geteilt werden. Nicht? Wenn man also in einer Gruppe von Menschen ist, die sich ganz sicher sind, dass die Zusammenhänge so und nicht anders sind, dann ist es außerordentlich schwierig, einen Vorstoß zu machen, die Menschen über das, was ihnen ganz selbstverständlich erscheint, zum Nachdenken zu bringen. Und das ist zum Beispiel ja gerade der Kampf, von dem wir eben gesprochen haben. Es ist eben außerordentlich schwer, eine ganz massive, große Organisation wie die Ärzteschaft, die eine uralte Tradition hat, wirklich einer der ältesten Berufe der Menschheit ist, dazu zu bewegen, neue Zusammenhänge einzusehen, sich darauf überhaupt einzulassen und nicht in den Vorurteilen gesichert zu sein, dass so etwas nicht gibt. Und ich meine, das gilt natürlich für unendlich viele nationale und sonstige Vorurteile, die etwa Eltern, Lehrer, Politiker gemeinsam teilen und aus denen heraus dann Erziehung geschieht. Und denen gegenüber der Schüler sich natürlich gar keine Aussicht hat oder nur sehr wenig Aussicht hat, durchzusetzen. Übrigens ist hier doch in Deutschland, und das muss man doch immer wieder, weil wir unser Land ja oft kritisieren, zu seiner großen Lob sagen, ist doch eben sehr viel mehr Protestmöglichkeiten gerade in der Ebene der Schule und der Universität geschaffen worden, als das noch vor 20 Jahren vorstellbar war.
Relativ sicher, aber das Problem, ob es schon genug sei, und
sicherlich
das
wird ja gerade bestritten. Nicht, aber denjenigen, denen diese Kritik unbewusst ist, hängt das dann schon lange zum Hals heraus.
Ja.
Nicht?
Ja, Herr Professor, nun aber doch einige Worte zu Ihrem Buch über den Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Wir können nicht ausführlich auf Ihre beiden von mir schon zitierten Bücher eingehen, aber ich glaube, es ist notwendig, die Grundthese des Buches zu erörtern, die sich vor allen Dingen im letzten Fünftel Ihres Buches noch einmal in hervorragend zusammengefasster Weise findet, im Kapitel Vaterlosigkeit ersten und zweiten Grades. Und Sie schreiben da von den großen Zahlen der in der arbeitsteiligen Produktion Beschäftigten, die uns durch den Distanzeffekt als Massen erscheinen. Das ist ja die allgemeine Rede, wir haben es mit Massen zu tun. Manche Leute meinen, nach der Rundfunk sei ein Massenkommunikationsmittel, wo man schwer durchschauen kann, wieso eigentlich Massen miteinander
kommunizieren.
Ja. Gut. Und dementsprechend, und so schreiben Sie, auf der Herrschaftsseite das ebenso antlitzlose System. Und die ursprüngliche Beziehung zwischen dem, naja, früher war es der Untertan, zu dem, der über ihn herrscht, diese personalisierte Beziehung sei nun gerade dadurch aufgelöst. Das, glaube ich, ist etwa vaterlose Gesellschaft. Ist das so in der verkürzten Form einigermaßen richtig?
Ja, das ist richtig. Darf ich vielleicht nur noch hinzufügen, es ist also nicht der Sinn dieses Buches, zu propagieren, dass es eine Gesellschaft geben sollte oder geben wird, die keine Väter mehr hat.
Das ist die Beschreibung eines Zustandes.
Sondern es ist die Beschreibung eines Zustandes, in dem sehr viele Funktionen der Väterlichkeit, also bisher wichtige Kulturfunktionen, verloren sind und wo man sich fragen muss, wie wird sich die Gesellschaft einrichten? Welche neue Funktionen wird sie erfinden, um sich selbst also eine innere Ordnung zu geben?
Und was ist die Folge Ihres Denkprozesses? Zu welcher Überlegung, zu welchem Schluss kommt Ihr Buch? Ich hätte es lieber, dass Sie es kurz formulieren, als dass es mir missfällt.
Ja, Sie haben es vielleicht kürzlicher gelesen als ich. man kennt ja seine eigenen Bücher nach einiger Zeit nicht mehr so genau. Ich möchte sagen, sinngemäß ist es vollständig richtig gewesen, wie Sie referiert haben.
Ja.
Ich habe versucht zu beschreiben, dass die Erfindungszivilisation, in der wir leben, gleichsam dem Menschen eine neue Umwelt geboren hat, in der er sich bewegt und wie jetzt also moderne Erfolgsautoren, übrigens sehr intelligente, wie dieser Desmond Morris, zum Beispiel mit Recht sagen, dass der Mensch sich selber eine so eigentlich unbiologische, eigentlich unnatürliche, das ist aber nicht als Kritik gemeint jetzt, sondern als Beschreibung, eine so von der Natur entfernte Umwelt geschaffen hat, wie er sie für die Menschen im Zoo, für die Tiere im Zoo geschaffen hat. Ja. Er lebt in seinem eigenen Zoo. Und ich habe einen anderen Aspekt dieses Zusammenhangs versucht zu beschreiben, dass in diesem Prozess der Vergrößerung der Zusammenhänge, dass also nun nicht mehr 10 Leute zusammen in einem Betrieb arbeiten, sondern dass unter Umständen 10.000 Leute in einem Betrieb zusammenarbeiten, eben qualitative Veränderungen in der Umwelt geschehen sind. Mhm. Und dass nun nicht mehr die unmittelbare Vorbildlichkeit das Entscheidende ist, dass man also nicht durch eine unmittelbare Vorbildlichkeit erzieht, lehrt, überhaupt formt, zwischenmenschliche Formungsprozesse vollzieht, sondern dass nun mechanische Prozesse da eingetreten sind.
Ich will eben noch eine Schlussfolgerung Ihres Buches zitieren. Ihr Buch liegt vor mir und es knüpft an das an, was Sie vorhin auch schon sagten. Es geht uns nicht, so schreiben Sie, um die Darstellung von Bedauerlichem, geschweige um den moralischen Selbstgenuss zu zeigen, in welche Sackgasse wir geraten sind, sondern es geht um das Sammeln von Erkenntnisgrundlagen für eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber wenn man die Gesellschaft verändern will, so schreiben Sie, muss man erst einmal ihre Veränderbarkeit methodisch untersuchen. Also dieses zwanghafte Ineinanderwirken von objektiven, eben den gesellschaftlichen Lebensbedingungen und ihren affektiven Rückwirkungen, schließlich beider Einfluss auf unsere Bewusstseinsbildung. Das kann man, glaube ich, vielleicht noch für einen größeren Kreis etwas durchsichtiger machen, Herr Professor Mitschelich.
Ja, der Zusammenhang zwischen den objektiven Daten der Gesellschaft und den unmittelbaren Einflüssen, die unsere mitmenschliche Umwelt auf uns hat, hat sich doch enorm verschoben. Der Zusammenhang der Familie ist keineswegs mehr der Zusammenhang einer Produktivgemeinschaft, sondern er ist etwa der Zusammenhang, dass mehrere Menschen in vollkommen verschiedenen Berufsbereichen zusammen eine Lebensgemeinschaft bilden. Infolgedessen ist der Erziehungsprozess, den Sie auf Ihre Kinder ausüben werden, vollständig anders geartet, als er in einer Bauerngesellschaft war, in der also Großgemeinschaften bestanden haben mit mehreren Generationen. Und ich meine, wenn wir von der Veränderbarkeit unserer Gesellschaft reden, so müssen wir doch zum Beispiel einsehen, dass alle Blut- und Bodengestammel absoluter Unsinn ist. Wir werden ja mit einer Milliardenmenschheit nicht mehr in die bäuerliche, vorindustrielle Zivilisation zurückkehren können. Also müssen wir einsehen, wo die Grenzen der Veränderbarkeit im Objektiven sind, die möglicherweise viel größer sind, als wir sonst glauben, auf der anderen Seite aber einsehen, dass wir für unseren industriellen zum Beispiel Fortschritt eben bezahlen müssen. Wir können nicht gleichzeitig Sammler und Hirtenvölker VW-Produzenten sein.
Geht das nicht hin bis zur kühnen Forderung, die Sie selbst in dieser Form, glaube ich, nicht ausgesprochen haben, aber die immer wieder durchklingt, wenn ich Ihre Bücher und Ihre Veröffentlichungen richtig verstehe, dass auch die Politiker eigentlich mehr verstehen müssten von seelischen Prozessen und von gewissen Grundkenntnissen der Psychoanalyse stärker betroffen sein sollten, als sie es bisher sind.
Ja, das ist das schließt an den Gedanken von vorhin an, wo wir sagten, dass bestimmte Zonen, nämlich Zonen der Macht, des Machtbesitzes, vor der Notwendigkeit sichern, die eigenen Motive erkennen zu müssen. Und ich meine, dass in der Tat nichts wichtiger wäre, als dass Politiker etwas mehr Bewusstsein ihrer selbst, und zwar nicht nur unter Macht- und Aggressionszusammenhängen, sehen, sondern unter allgemein menschlicher Fähigkeit, zum Beispiel sich Zukunft vorstellen zu können, was auch die meisten Politiker gar nicht können. Sie reden nur davon.
Ja. Den nächsten Anruf, bitte.
Wie steht Herr Mitscherlich zu Wilhelm Reich und zieht er Zusammenhänge zwischen seiner Arbeit und seinen Thesen und denen von Reich?
Wir müssen vielleicht kurz, Herr Professor, erläutern, was ist Wilhelm Reich?
Ja, ich glaube, da müssen wir... Dieses Thema können wir nicht behandeln. Mhm. Wilhelm Reich ist ein Schüler von Freud gewesen, der sehr bedeutende Beiträge zur Technik der Psychoanalyse geleistet hat und außerdem sich in den positivsten Sinn von vielen anderen Analytikern unterschieden hat in den 20er und 30er Jahren, dass er die politische Bedeutung der Psychoanalyse erkannt hat. Er hat also zum Beispiel eben die Vorstellung gehabt, dass die Befreiung der Menschheit von den schweren Sexualtabus, die auf ihr liegen, nicht nur für das Individuum von Bedeutung ist, das wäre also sozusagen die unmittelbare Erfahrung Freuds als Nervenarzt, sondern dass man das umsetzen muss in die politische Wirklichkeit.
Insofern auch ein Vorläufer von Ihnen
Durchaus. Aber zu gleicher Zeit meine ich, dass Wilhelm Reich, um es vorsichtig, und ich schätze ihn und ich möchte ihm nicht zu nahe treten, sich selbst dann aber in Sackgassen hinein entwickelt hat, die vielleicht hier zu diskutieren sinnlos wäre, weil ja das Publikum die Voraussetzungen dafür nicht hat. Aber ich meine, dass wir kritisch untersuchen sollten, was von den Beiträgen Reichs etwa zur politischen Nutzung der Analyse zu der Nutzung vorteilhaft ist, und dass wir auf der anderen Seite aber uns darüber klar sein müssen, dass natürlich die Psychoanalyse nicht ein Allerweltsheilmittel ist. Also wir werden ganz sicherlich bescheiden sein müssen und müssen sagen, sie kann Beiträge zur besseren Verständnis unserer Lage leisten, aber sie kann nicht alles verstehen.
Und dennoch ist sie wesentlich wichtiger, als viele ihrer Gegner glauben.
Ich würde glauben, dass sie unendlich wichtiger ist, als die meisten ihrer Gegner einsehen.
Herr Professor Mitscherlich, das Telefon klingelt bei uns unentwegt. Es war auch gar nicht anders zu erwarten. Hören wir doch bitte die beiden nächsten Anrufer. Gleich zwei, und werden dann versuchen, auf beide Fragen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz zusammenhängen sollten, einzugehen. Bitte sehr.
Die Aggression spielte ja eine erhebliche Rolle bei der Diskussion. Und ich meine, die Psychoanalyse könnte ja dann auch erhebliche Einflüsse ausüben bei Kriminellen. Wie stellen Sie sich dazu?
Ich möchte zu Ihrer Sendung was fragen, und zwar den Herrn Professor Mitscherlich, ob er Computer auch zur Verfügung hat für seine Wissenschaft, und ob es denn nicht möglich wäre, wenn er keine hat, dass er welche bekommt und die in den Dienst stellt, eben diese Aggression transparenter, durchsichtiger zu machen, ne? Für die Allgemeinheit.
Ist ein Computer Handwerkszeug des Psychoanalytikers?
Nein, der Computer ist nicht Handwerkszeug des Psychoanalytikers. Der Computer ist aber zum Teil schon Handwerkszeug der Forschung, die sich unter anderem auch psychoanalytischer Erkenntnisse bedient. Da muss man, glaube ich, sehr unterscheiden, nicht? Der Analytiker wird mit dem Computer so schnell nichts anfangen können. Ich meine, derjenige, der einen Patienten behandelt. Aber wenn es darum geht, die Erfahrungen von vielen Analytikern zusammenzufassen, was im Übrigen sehr schwierig ist, weil psychologische Tatbestände so entsetzlich kompliziert und komplex sind, dass man sie nicht für den Computer so einfach auseinandernehmen kann. Aber nichtsdestotrotz, diese Arbeitsergebnisse vieler Analytiker können natürlich in den Computer gefüttert werden und werden uns schon Aufschlüsse geben können, zum Beispiel über den Zusammenhang bestimmter seelischer Verletzungen in der Kindheit und den späteren Folgen. Nicht wahr? Mhm. Das wird man ohne Zweifel auf der Ebene der Computer heute viel durchsichtiger, bald hoffe ich, viel durchsichtiger machen können, als das bisher der Fall war. Das enthebt uns aber, das muss man der Anruferin doch sagen, als Ärzte im Umgang mit dem Einzelnen nicht, ganz genau so weiter zu forschen wie bisher und weiter helfend in die einzelnen Probleme einzudringen als bisher. Da nützt uns also der Computer nichts.
Die erste Frage nun zielte ab auf den Zusammenhang, den, glaube ich, in vielen Fällen unbestreitbaren, auch Gerichten erkennbaren Zusammenhang zwischen Kriminalität, dem einzelnen Täter und seiner seelischen Verfassung.
Ja, also da haben wir ja aus einigen makabren Prozessen in der letzten Zeit gesehen, wie schlecht das ist. Und wir leiden doch, ich meine, wirklich furchtbar leiden wir, wir wissen es nur nicht, unter dem alten Vorstellung, dass der Verbrecher ein Mensch ist, wenn er überhaupt ein Mensch noch als Mensch angesehen wird, den es zu bestrafen gilt. Und der also durch Abschreckung zu erziehen sei. Wir wissen also, dass doch die Gefängnisse, Strafvollzugsanstalten, Sicherungsverwahrung den Menschen vollständig endgültig zerstört häufig, einen möglicherweise anfänglich noch umkehrbaren Prozess der Entwicklung unumkehrbar macht, die Kriminalität als Charaktereigentümlichkeit gleichsam wie mit einem Brandmal einprägt. Hier ist unsere Gesellschaft eine entwicklungsbedürftige Gesellschaft, sie ist eine rückständige Gesellschaft, im Übrigen fast alle Gesellschaften der Welt sind so. Also wir sollen das nicht so tun, als ob wir nur so zurückgeblieben sind. Die Gesellschaft ist unendlich viel mehr daran interessiert, Waffen zu produzieren, als Gefängnisse zu produzieren, die eigentlich dann schließlich sich selbst aufheben und dann dem Betreffenden nämlich helfen, in die Gesellschaft wieder zurückzukehren. Und hier spielt Aggression ja doch eine sehr doppelte Rolle. Sie spielt eine Rolle beim Verbrecher. Übrigens kann der Verbrecher unter Umständen ein Mensch sein, das möchte ich hinzufügen, damit Sie mich nicht für einen Utopisten halten, ein Mensch sein, dem nicht zu helfen ist, wie manchen Kranken nicht zu helfen ist. Und da muss man ihm helfen, wir Mitmenschen müssen ihm helfen, auf eine einigermaßen menschliche Weise halt unter Beschränkungen seiner Freiheit zu existieren. Aber wir sollten dann wenigstens auch noch an ihn denken gelegentlich.
Ja.
Nein, ich meine, hier ist der Verbrecher aggressiv. Aber im Strafvollzug und nicht nur im Strafvollzug, häufig auch im Verfahren selber, das zeigt doch Herr Mautz in seinen Spiegelartikeln zum Beispiel immer ganz hervorragend, in welcher unglaublichen Weise das Gericht zum Beispiel vollkommen blind für psychische Zusammenhänge ist und der Richter selbst nicht weiß, wer er eigentlich ist und wer hier über wen Recht spricht.
Das hat vor Mautz ja Gerhard Hermann Muster hervorragend gemacht in seinen Reportagen aus den Gerichtssälen.
Das war also in der Zeit der Weimarer Republik.
Ja, ich habe es aber auch nach dem Krieg noch gehört, seine Gerichtsreportagen, die über viele deutsche Länder liefen nicht und auch als Buch erschienen sind. Herr Professor Mitchell, wir müssen das einfach etwas abkürzen, jetzt, da die Anrufe jetzt vorgehen. Bitte die nächsten beiden.
Was bedeutet das Wort Psychoanalyse, Psychotherapie und Psychiatrie, und worin bestehen die Unterschiede zwischen der Psychoanalyse und einer psychiatrischen Behandlung?
Ich rufe vom Krankenhaus aus an, wo ich zurzeit liege. Und diese Krankenhausaufenthalte, die wiederholen sich seit 6 bis 7 Jahren laufend. Und jetzt haben Sie erwähnt in Ihrem Gespräch, dass so wenig Ärzte psychotherapeutisch ausgebildet sind in Deutschland. Und es fragt auch nie ein Arzt, welche Ursache die Krankheiten haben. Kann dann mir überhaupt ein Arzt helfen?
Ja, die Frage an den Arzt.
Soll man die Frage an den Arzt zuerst sagen?
Ich würde vielleicht doch sagen.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, dass die Patientin, die da aus dem Krankenhaus anruft, einen richtigen Sachverhalt beschrieben hat, den man ununterbrochen beobachten kann, dass nämlich der Arzt, wie er meint und sagt, keine Zeit dafür hat, sich mit seinen Kranken zu beschäftigen. Er muss sie halt versorgen, wie es heißt. Das heißt, er muss für ihr körperliches Wohl sorgen.
Und der Krankenhausbetrieb lässt ihm auch häufig keine Zeit dazu?
Ja, das ist die große Frage, die wir im Augenblick gerade untersuchen seit einigen Jahren. Wir haben nämlich festgestellt, dass unendlich viel Zeit in Krankenhäusern verplempelt wird, für unsinnige Dinge verloren wird, die, wenn man überhaupt wüsste, was man den Kranken helfen könnte psychisch, sehr viel fruchtbarer verwendet werden kann. Aber das ist wiederum die Tatsache, wie kann man ein solches Gebilde wie das Krankenhaus mit neuen Impulsen füttern, nicht? Das lässt sich das nicht so gerne gefallen. Also sie hat sicherlich recht, dass es zu den spärlicheren Erfahrungen im Krankenhaus in unserem Lande gehört, dass man gefragt wird, dass ein Arzt sich in einer verständigen und fachmännischen Weise, nicht in einer allgemein menschlichen, das sind die Ärzte sehr häufig, ja, die opfern ja wirklich Tag und Nacht ihrer Zeit, aber sie haben häufig keine Fähigkeit, weil sie es nicht gelernt haben auf der Schule, sich fachmännisch mit den psychischen Problemen auseinanderzusetzen. Und da müssen wir also, kann ich hier auch kein Rezept geben, aber da müssen wir eben warten, bis wirklich eine Wandlung kommt.
Ich glaube, wir haben es versäumt, aber das war der Sinn des ersten Anrufs, des vorhergehenden Anrufs,
genau,
die Begriffe zu klären.
Ja.
Fangen wir
bei der Psychiatrie an, ja, weil sie die älteste ist. Die Psychiatrie ist die Lehre der Geisteskrankheiten, also der Psychosen, der schweren seelischen Störungen gewesen oder auch der Nervenkrankheiten im Sinne also von Lähmungen oder sonstigen Krankheiten, die der Mensch an seinem Nervensystem erleidet. Mhm. Die leitende Vorstellung war, dass Geisteskrankheiten Körperkrankheiten sind.
Ja.
Das hat sich aber herausgestellt, dass das häufig nur die halbe Wahrheit ist. Infolgedessen kamen dann die Psychotherapeuten, die begriffen haben, dass seelisches Leiden unter Umständen also zu schweren Veränderungen der Persönlichkeit führt. Oder auch zu schweren Krankheitserscheinungen führt, wie zum Beispiel zu der Angst, rot zu werden oder auf die Straße zu gehen.
Ja?
Die also nicht mehr sich trauen, Menschen, die sich nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen oder die sich am Tag vielleicht 60 Mal die Hände waschen müssen, zwanghaft. Ja. Da hat man eingesehen, dass das nicht Krankheiten sind, die ohne weiteres nur mit Hirnveränderungen erklärbar sind, sondern die aus seelischen Zusammenhängen verstanden. Das wäre die Psychotherapie und der nächste Schritt war dann der Schritt von Freud, dass er entdeckt hat, dass unbewusste, unserem Bewusstsein entzogene Motive uns an unserem Hand zu unseren Handlungen zwingen können. Zum Beispiel eben dazu, unter Umständen uns 60 Mal unter irgendwelchen rituellen Bedingungen die Hände zu waschen. Mhm. Das wäre die Psychoanalyse, die durch langsames Eindringen in die unbewussten Zusammenhänge verstehen will, wie es zu diesen Charaktereigenschaften oder zu diesen Krankheiten kommt.
Ich glaube, das war also schon eine ziemlich klare Begriffsbestimmung. Wir hoffen, unserem Hörer damit etwas gedient zu haben. Es ist ja oft der Fehler, den man macht bei solchen Diskussionen. Man setzt als bekannt voraus, was im Grunde ganz problematisch ist. Und es ist durchaus sinnvoll, glaube ich, diese drei Begriffe, die wir eben kurz erläutert haben, noch einmal ins Bewusstsein zu heben, denn es wird ja häufig durcheinander geworfen. Und es hat auch Konsequenzen, denn man hält oft den Akutkranken für einen, den man also von der Gesellschaft absondern müsste, in geschlossenen Anstalten unterbringen müsste, obwohl er im Grunde nur krank ist in dem Sinne, dass ihm ein fachärztlich ausgebildeter Mann helfen müsste.
Ja, und man muss auch noch eines dazu sagen, weil das immer noch für uns sehr aktuell ist. Die Vorstellung, dass Geisteskrankheiten, also die Psychosen, die wirklichen Verwirrtheiten, nicht wahr, oder die tiefe Depressionen, die sich immer wiederholen, dass das also körperlich bedingte Krankheiten sind, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Es ist ein Stück Wahrheit, aber es kommt eben dazu, dass zum Beispiel Lebensumstände einen Menschen geisteskrank helfend dazu beitragen, dass er geisteskrank wird. Mhm. Also zum Beispiel das Familienmilieu. Da gibt es berühmte Untersuchungen von Theodor Litz in Amerika und anderen Psychiatern, die sehr sorgfältig nachgewiesen haben, dass bestimmte Eltern ihre Kinder eben schizophren machen.
Mhm. Aber auch Männer ihre Frauen.
Das soll es geben. Glaube ich nicht. Also weil ich nämlich meine, dass dazu in der Tat eine sehr frühkindliche Beeinflussung notwendig ist. Wenn ein Mann oder seine Frau oder eine, was vielleicht auch vorkommen dürfte, eine Frau ihren Mann verrückt macht,
das würde ich nicht ausschließen, ja,
dann sind das Fortsetzungen von Prozessen, die ältere Wurzeln haben.
Ja. Gut, die nächsten beiden Anrufer bitte.
Beide Bücher von Professor Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern und Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft, sind ja primär kritische Analysen unserer Situation. Frage an den Autor: Hat er konstruktive Vorstellungen, wie sich das in Zukunft gestalten wird, das Zusammenleben von Sozietäten, zum Beispiel das der Familie?
Soll der Einzelne, wenn er erkannt hat, dass die Gesellschaft verkehrt konstituiert ist, und er dagegen ankämpfen soll, er aber praktisch mit dem Kopf gegen die Mauer rennt, soll er aufgeben oder soll er nicht aufgeben?
Ja. Also da möchte ich gleich sagen, er soll also natürlich auf keinen Fall aufgeben, solange er kein Querulant ist. Ja? Mhm. Solange er wirklich weiß, wofür er kämpft, kann er gar nicht genügend Zivilcourage aufbringen und im Übrigen auch Schlauheit. Nicht? Wenn er meint, er rennt mit dem Kopf durch die Wand, soll er sich mal gelegentlich hinsetzen und überlegen, ob es nicht vielleicht einen Umweg um die Mauer rum gibt, ja, um die Wand. Also ob man nicht mit Schlauheit Dinge erreichen kann, die man vielleicht mit Frontalangriffen nicht erreichen kann. Aber das Wesentliche ist, wenn er etwas nachgedacht hat und etwas erkannt hat, dann darf er eigentlich nach seinem Gewissen gar nicht aufgeben. Und die Frage die erste Frage ist natürlich eine Frage, von der man mir verzeihen möge, wenn ich mich also nun wirklich nicht als einen Heiler für Großzusammenhänge ausgebe. Ja, ich meine, es ist doch schon etwas, wenn ein Autor, jedenfalls meine ich das, wenn ein Autor den Versuch macht, sich über bestimmte Zusammenhänge klar zu werden, so klar zu werden, dass er sie auch sprachlich formulieren kann, und er muss dann hoffen, dass von diesen Impulsen, von diesen kritischen Impulsen, aus der jeweiligen Lebenserfahrung des Einzelnen etwas Konstruktives wird, ja?
Ja.
Dass wenn ich also entdeckt habe, dass zum Beispiel der Zusammenhang zwischen kindlicher Behandlung und endgültiger Charakterentwicklung ein wirklich zwingender Zusammenhang ist, dass man nicht sagen kann, also was in der Kindheit war, ist eben vergessen und dann kommt was ganz anderes in der Welt und die andere Dinge spielen eine Rolle, dass das alles Unsinn ist, sondern dass wirklich unbewusst, eine unbewusste Kette von Erfahrungen von der frühesten Kindheit bis zum Tod reicht, dann habe ich doch einen Anhaltspunkt, mich zum Beispiel in der Erziehung entsprechend zu verhalten.
Ja.
Und dann kann ich etwas tun, ich kann nämlich ganz persönlich meine Verantwortung erfüllen. Ich meine, ich kann mich etwas besser kontrollieren in der Erziehung. Ich kann mit meinen Kindern einen offeneren und einen verständnisvolleren Kontakt bekommen. Ich brauche sie dann deshalb nicht zu verwöhnen. Das hat also ist auch was ganz anderes. Also ich wollte nur sagen, auf diese Weise kann ein Autor doch manchmal vielleicht etwas beitragen, ich meine positiv beitragen, nur dadurch, dass er Zusammenhänge wirklich so klar macht, dass der andere sie nicht nur intellektuell versteht, sondern dass er sie fühlen kann, dass er den Zusammenhang affektiv spüren kann.
Obwohl etwas dran ist an dem Satz, den ich aus der schon zitierten Schrift zu ihrem 60. Geburtstag nehme, die Gesellschaft nämlich mache aus ihrem Kritiker einen Narren, einen Don Quixote, der befangen sei von dem Wahn, mit einem Buch über die Unmenschlichkeit der Menschlichkeit ein Stück voranzuhelfen.
Ja, ich halte es ist ungefähr die Position Gehlens, die halte ich im Übrigen für einen Zynismus.
Mhm.
Ich glaube, die Gesellschaft versucht immer mit allen Mitteln das zu tun, aber die Frage, ob man sich zum Narren machen lässt, kann man nicht auf die Gesellschaft schieben. Das kann ich nicht darauf schieben, dass die Konsumgesellschaft mir Konsum aufzwingen will. Wenn ich nicht konsumieren will, dann kann ich mir das ja überlegen. Aber es fortwährend auf die anderen zu schieben, halte ich zum Teil jedenfalls nicht für legitim. So sehr es richtig ist, dass die Gesellschaft denjenigen, der nicht konform ist, abhalftern möchte.
Die nächsten beiden Anrufe, bitte.
Also man kann Gott danken, dass die Familie mehr als Produktivgemeinschaft aufgehört hat zu existieren, weil da die Möglichkeit gegeben war, es wurden doch meistens nur ein paar Kinder ausgebildet und die anderen Kinder mussten dienen. Also dass nicht jedes Kind zu seinem Recht kam. Also der Vater ist nicht mehr Institution, aber er ist mehr als Mensch zu betrachten. Trotzdem ist er aber verantwortlich, muss man ihn den kleinen Kindern verantwortlich gegenüberstellen, weil er ja das Kapital liefert, also die Möglichkeit schafft, dass die Kinder, dass jedes der Kinder zu seinem Individuum kommt.
Ich hätte eine Frage an Herrn Professor Mitscherlich, und zwar betrifft den Titel seines Buches. Wer dafür verantwortlich ist, ob es der Mensch Mitscherlich, der Schriftsteller oder auch der Psychoanalytiker ist, oder ob es alle drei zusammen sind?
Ja, welches Buch, muss man noch fragen?
Ja, wahrscheinlich über das, was wir gerade besprechen, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Vielleicht aber auch das andere, Von der Unfähigkeit zu trauern.
Ja, ob, ich habe nicht ganz verstanden.
Ob diese Titel nun von Ihnen als Autor konzipiert worden sind oder ob Sie damit besondere, konkrete psychoanalytische Vorstellungen verbinden. So ungefähr habe ich die Frage verstanden.
Ja, ich würde sagen, ich verbinde natürlich analytische Vorstellungen damit. Ich schreibe diese Bücher als Analytiker, und zwar als ein Analytiker, der mit seinen Erfahrungen, wie ich sage, im Umgang mit Einzelnen, nun Schlüsse zieht oder Beschreibungen meint, liefern zu können, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Also da bin ich als Schriftsteller, als Mensch und als Fachmann, ich meine als Therapeut, beteiligt.
Wir können es vielleicht an noch einem Beispiel deutlicher machen, wenn wir gerade noch ein Momentchen über Ihr Buch sprechen, von der Unfähigkeit zu trauern. Was versteht man eigentlich unter Trauer oder unter Trauerarbeit in der Psychoanalyse?
Ja, unter Trauerarbeit versteht man, dass es ja nicht einfach ist, einen Verlust in der Welt hinzunehmen. Ja?
Zunächst mal so naheliegendes Beispiel am heutigen Toten Sonntag, den Verlust eines Menschen aus der Familie, ja, aus dem engsten Kreis.
Ja, das ist nicht, dass man mit diesen Menschen doch in einem mehr oder weniger hochbesetzten, also sehr intensiven Leben zusammengelebt hat. Und zwar hat man ja mit ihm zusammengelebt, nicht nur in reiner Liebe, sondern man hat mit ihm zusammengelebt in einer Mischung von Liebe und Hass oder Aggression. Das gehört zur menschlichen Gesellschaft, zu unserem Wesen, nicht wahr? Dass wir nicht also nur einseitig lieben oder einseitig hassen, sondern dass alles unauflöslich miteinander verbunden ist. Und der Verlust, dieser Verlust wird nun meinen, wir als Analytiker, wenn ich mich mit dem auseinandersetze, dass ich also ein geliebtes Kind oder einen Familienangehörigen verliere oder einen Menschen, den ich verehre, verliere, dann kann ich es zunächst nicht hinnehmen. Ja, es ist doch ein unfassliches, wie wir sagen, Geschehen. Ein Geschehen, das uns ratlos macht. Aber ganz langsam gelingt es uns, je mehr wir an diesem Menschen beteiligt waren, ihn in uns weiter zu verinnerlichen, ja, sozusagen statt ihn nicht mehr außen suchen, sondern dass wir in einem inneren Verkehr mit ihm sind. Und das meinen wir mit Trauerarbeit, dass es uns gelingt, das Unabänderliche hinzunehmen und den Teil, den wir lebensvoll bewahren können, dieses Verlorenen im Lebenssinn ab, dieses Gestorbenen, dass wir das innerlich in uns aufnehmen und als Stück von uns selbst behandeln können.
Aber in Ihrem Buch meint Trauerarbeit auch ein Stück Reue. Nämlich dann, wenn eine starke Bindung eingetreten war an eine Persönlichkeit, auch bei Völkern bezogen auf einen Staatschef, einen Führer, wie immer er gewiesen haben mag, von dem man sich ablösen muss, wo man die Bindung zu ihm nun als falsch, als verhängnisvoll erkennt, das ist ja auch Trauerarbeit im Sinne der Psychoanalyse.
Das ist auch Trauerarbeit, und ich glaube, dass das in dieser Weise vorher noch nicht beschrieben worden war, nämlich die Arbeit zu begreifen, dass wenn ein Führer wie Hitler derartig stürzt, dass ja er mit sich reißt, alle diese Gefühle, die ihm gegolten haben.
Und die Menschen, die ihre ganze Zuversicht auf ihn gesetzt haben, subjektiv völlig ehrlich, das ist der kleine Mitläufer, wie er oft so in Anführungszeichen genannt wird, nicht?
Ja, der muss nun also, der müsste nun eigentlich angeleitet werden, dieses Verhältnis, das er zu diesem Führer hatte, wirklich denkend und nachfühlend zu untersuchen, statt nur aus hochfliegender Idealisierung in Apathie, in Interesselosigkeit überzugehen.
Und hier zeigt sich wieder der Zusammenhang zwischen den individuellen Erfahrungen, die der Psychoanalytiker mit einem hat, der ihn aufsucht, der von ihm behandelt werden möchte, und der Übertragbarkeit dieses Zusammenhangs auf große politische Fakten sogar.
Ja.
Die nächsten beiden
Anrufer. Nein, wir müssen noch die Familie. Eine Anfragerin
hat etwas sehr
Wichtiges gesagt. Ja. Sie hat nämlich gesagt, es ist ja ausgezeichnet, dass die Familie nicht mehr Produktivgemeinschaft ist, weil das nur gereicht hat für einen Teil der anderen. Das ist ja natürlich vollkommen richtig. Die moderne Gesellschaft, die Industriegesellschaft, die so große eine solche enorme Steigerung der Produktivkraft hat, erlaubt es nun mehr und mehr, dass alle Menschen einen höheren Grad von Ausbildung erreichen. Sie hat da einen vollkommen richtigen Zusammenhang beschrieben. Ich darf nur noch einmal sagen, das ist einer dieser objektiven Tatbestände, die gar nicht psychologisierbar sind, sondern die Tatsache, dass das Anwachsen der Produktivkraft es erlaubt, dass die Menschen sich nun wirklich zu einem Optimum an Bildung ein Optimum an Bildung erfahren dürfen, das ist ein objektiver Tatbestand und man kann wirklich anklagend sagen, jeder Mensch, der diese Bildung nicht bekommt, aber jede Kanone, die an dessen Stelle gebaut wird, an den Bildungskosten, ist ein Verbrechen.
Ich wollte keine Frage unterschlagen, nur der Druck der Redaktion lastet schwer auf meinem Nacken. Wir wollen ja möglichst viele Hörer zu Wort kommen lassen. Jetzt bitte die beiden Nächsten anrufen.
Ich möchte gerne mal Herrn Professor fragen. Er hat eben das Thema krankhafte Aggressivität behandelt, nicht?
Mhm.
Und ich kenne einen Jungen, der ist jetzt in der Pubertätsjahr, wenn wir sagen, zwischen 14 und 15, ne? Da möchte ich gerne mal die Frage beantwortet haben. Könnte sich das, weil der Junge war vor dem immer so ruhig und jetzt ist er so aggressiv, könnte sich das in diesem Fall um eine krankhafte Aggressivität handeln?
In einem Gespräch mit einer Journalistin sagte sie, dass die Psychoanalyse in Deutschland so quasi zum schlechten Ton gehört. Also man sagt nicht, dass man eine Neurose hat. Was hat Herr Professor Mitscherlich dazu zu sagen?
Vielleicht doch zur ersten Frage zunächst. Ja. Ich muss den Hörer darauf hinweisen, der Saarländische Rundfunk auf der Europawelle hat eine ständige Erziehungsberatungssendereihe, die jeden Sonntag und jeden Mittwoch über die Wellen der Europa, über die Antennen der Europawelle ausgestrahlt wird. Darin werden auch solche Fragen ausführlich behandelt. Und wenn der Hörer uns nicht ganz furchtbar grollt, dann möchte ich doch bitten, dass wir das vielleicht hintanstellen. In einem Verfolg dieser Sendereihe, auch in einer schriftlichen Anfrage an die Redaktion der Sendereihe der Erziehungsberatung, könnte diese Frage recht gut beantwortet werden. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt der zweite Anruf, die Frage der Hörerin.
Darf ich noch dazu sagen, das passt nämlich so gut dazu, Sie mussten das erklären. Warum weiß man das eigentlich nicht, dass man diese Möglichkeiten hat?
Ja.
Das zeigt nämlich nur, dass wir alle gar noch nicht vertraut sind mit den Möglichkeiten einer psychischen Hilfe. Nicht, wenn der betreffende Junge ein Furunkel am Arm bekäme, dann würde der Vater sofort, dass er mit dem in eine chirurgische Klinik gehen muss oder zu einem Chirurgen gehen muss. Aber wenn das Kind Aggression zeigt und er wird auf einmal ratlos und er weiß nicht, warum der Junge jetzt, der früher so gut, mit dem man so gut auskommen konnte, warum der so destruktiv ist auch vielleicht auf einmal, ja, so viel zerstört oder sich so trotzig wird und so, dann hat er keine Vorstellung, dass er da irgendeinen Fachmann fragen könnte, sondern er meint, er müsse das irgendwie vielleicht selber machen oder er müsste ihm eine runterhauen oder müsste ihn an der Kandare nehmen oder irgendwas. Also das sogenannte gesunde Menschenverstand, der die schlechteste Auskunft zu geben pflegt, der wird also nun da herbeigezogen. Das fand ich sehr interessant und das sollten wir eigentlich unseren Hörern doch deutlich machen, dass sie sich umsehen müssen, wo es eigentlich, und verlangen sollten, wo sie das nicht vorfinden, wo sind eigentlich Erziehungsberatungsstellen?
Richtig, ja.
Und zwar Erziehungsberatungsstellen, die von Fachleuten und nicht nur von Tanten betreut werden.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, den konnte ich mir gar nicht verkneifen. Der Saarländische Rundfunk hat aus den ähnlichen Überlegungen samstagsabends einen Telefonservice, wie das leicht unterkühlt formuliert wurde, eingerichtet, unter der Nummer 62232. Die Nummer sage ich nicht für Sie, Sie sollen es nicht anrufen, Herr Professor Mitscherlich, dazu, sondern es ist ein Hinweis für unsere Hörer. 62232. Und es stellt sich bei diesen Telefonabenden heraus, die der individuellen Beratung dienen, aber auch einen Mittlerdienst erfüllen wollen, eben mit Hinweisen, wo sind Erziehungsberatungsstellen, wo ist die Möglichkeit, Kontaktstörungen beseitigen zu lassen oder zumindest mal untersuchen, analysieren zu lassen, all das. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die dem Rundfunk im Zeitalter des Fernsehens neu zuwächst und die eine ganz neuartige Bedeutung auch gewinnt, wie die starke Resonanz zeigt. Aber nun zur Frage unserer Hörer.
Ja, mühelos kommen wir zu der Frage, denn sie setzt ja eigentlich nur fort oder beschreibt etwas, was wir eben auch versucht haben zu beschreiben, dass nämlich die Auseinandersetzung mit sich selber im Sinne dessen, dass man verantwortlich für sich selber mehr Verantwortung für sich selber übernehmen will, dass man also zum Beispiel eine Störung, über die man nicht hinwegkommt, wie etwa das vorher erwähnte Angst auf die Straße zu gehen, ja, die Platzangst, dass die einen dazu zwingt, mit sich selber zu Rate zu gehen und dabei einen Fachmann zu Hilfe zu rufen, der einen dabei begleitet.
Ja.
Das ist nicht erlaubt in Deutschland. Das ist natürlich auch in anderen Ländern nicht sehr erlaubt, sondern da zeigt man sich gleichsam, da gibt man sich eine Blöße. Ja? Da zeigt man sich, dass man ein schwacher, verletzlicher, möglicherweise mit sich selber allein nicht zurechtkommender Mensch ist. Es gehört aber zum Ideal unserer Gesellschaft, dass man mit sich selber fertig zu werden hat. Ja?
Dass man stark ist, nicht wahr? Ja, imstande ist, angepasst mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden. Wobei wir eben wieder angepasst entschlüpft ist. Aber ich meine, in dem Sinne, den Sie vorhin erläutert haben.
Ich kann Ihnen Sie versichern, dass zu uns in unser Institut sehr viele Menschen, die irgendwie bekannter sind, kommen und mit großen Vorsichtsmaßnahmen gleichsam unerkannt durch die Hintertüre schlüpfen wollen, weil sie Angst haben müssen, dass wenn es bekannt würde, dass sie eine solche Hilfe suchen, dass sie dann nicht geachtet würden als Menschen, die besonders verantwortungsvoll sind, sondern dass sie Schwächlinge sind und irgendwie nur halbe Existenzen.
Wir haben gerade noch Zeit für einen Anruf, bitte.
Ich möchte den Herrn Professor beglückwünschen. Ich mache mir auch immer Gedanken um diese Zeiterscheinungen. Und vor allen Dingen meine ich, dass das mit dem Vaterbild stimmt. Und zwar habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass es sich alles mehr auf die Partnerschaft zubewegt. Und ich möchte es noch viel menschlicher ausdrücken. Brüderlichkeit. Ich habe selbst Kinder und ich sehe, wie sich das Verhältnis zwischen meinem Mann und meinem Sohn bewegt. Das sind der große und der kleine Bruder.
Ja. Ja, da bin ich nicht ganz zufrieden damit. Das ist mir zu freundlich, die Welt gesehen.
Ja.
Ich meine, dass zwischen Vater und Sohn auch Spannungen sein müssen. Ja? Der Vater ist eben im Grunde, bleibt der Vater, und er soll nicht nur der große Bruder sein. Der Vater muss ja auch, der muss ja Dinge können auch, die das Kind noch nicht kann und an denen das Kind wachsen kann. Und er muss auch in der Lage sein, dem Kind Wünsche zu versagen, von denen er, der Vater, weiß, dass es sinnlos ist. Aber auch hier, ich meine, ich möchte um Gottes Willen nicht das gute Familienverhältnis der Anruferin stören, sondern ich wollte nur sagen, wir sollten vielleicht nicht zu weltumarmend sein in diesem Augenblick jetzt, sondern wir sollten uns darüber klar sein, dass mitmenschliche Beziehungen zu verwirklichen, so dass sinnvoll etwas herauskommt, dass Glück entsteht, ja, dass menschliche Zufriedenheit im Sinne von Glück entsteht, also außerordentlich schwer zu haben ist und dass man also väterlichen Machtmissbrauch leicht anheimfallen kann, dass man aber zu gleicher Zeit auch der Unsicherheit anheimfallen kann, dass man gar nicht mehr weiß, was vom Vater an Standhaftigkeit gefordert wird.
Herr Professor Mitscherlich, wir sind am Ende, nicht mit den Problemen, aber mit unserer Sendezeit. Und nur noch der kurze Hinweis, nachdem ich Ihnen herzlich gedankt habe für Ihre geduldigen Auskünfte. Ein Hinweis für unsere Hörer. Wir sprachen über das Buch von Alexander Mitscherlich, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft, Ideen zur Sozialpsychologie, erschienen im Pieper Verlag. Und wie immer, meine Damen und Herren, können Sie ein kurz gefasstes Protokoll der wichtigsten Thesen, auch mit bibliografischen Hinweisen dieser Sendung, dieses Gesprächs bekommen, wenn Sie uns eine Postkarte schreiben. Dieses Protokoll erhalten Sie kostenlos. Und letzter Hinweis, am nächsten Sonntag, dem 30. November, sprechen wir über Hans Leuenbergers Buch Zauberdrogen, Reisen ins Weltall der Seele. Bis dahin, wenn Sie wollen, auf Wiederhören und noch einen schönen Sonntag.